Also es geht immer noch darum, das einfach zu machen. Es muss einfach bedienbar sein, es muss einfach zu verstehen sein. Und vor allem, was ganz wichtig ist, den Leuten muss bewusst sein, was sind die Konsequenzen daraus. Weil wenn zum Beispiel ein Fehlalarm ausgelöst wird, müssen die Mitarbeiter sofort entscheiden können, okay, ich hole die Feuerwehr oder ich hole sie nicht.
Willkommen bei Design Perspectives, dem Podcast des German Design Council. Mein Name ist Katharina De Silva, ich bin die Chefredakteurin des gleichnamigen Magazins und in diesem Podcast geht es um Themen, die zeigen, was Design, Architektur und Innovation bewegt und bewirkt. Heute begrüßen wir als Host Professor Philipp Thesen.
Hallo zusammen bei einer neuen Episode von Design Perspectives. Mein Name ist Philipp Thesen und heute spreche ich mit Matthias Staubach, Head of UX bei Siemens Smart Infrastructure Buildings, über die Rolle von Design in autonomen Systemen. Herzlich willkommen, Matthias.
Danke, Philipp.
Danke, dass es geklappt hat. Du bist Head of UX bei Siemens Smart Infrastructure Buildings, bei Siemens in der Schweiz und hast den weiten Weg nach Köln auf dich genommen, damit wir hier sprechen können. Vielen Dank.
Sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Und ich komme direkt aus dem schönen Düsseldorf nach Köln natürlich, um das mal ganz klarzustellen.
Wie heißt die Stadt? Ich verstehe das so schlecht.
Sehr gut. Genau, also ich bin jetzt seit 3 Jahren bei Siemens in der Schweiz, habe dort angefangen als UX-Lead für Fire Safety und bin aber jetzt seit etwas über 1,5 Jahren Head of User Experience Design für die Tech Unit Products. Also es gibt bei Smart Infrastructure Buildings gibt es 4 Tech Units. Da gibt es Products, Software, Service und Sustainability. Ich mache Products, Software macht meine Kollegin Michelle Miesel, Service macht meine Kollegin Abi Lascher und wir haben noch einen User Research Lead, das ist der Dominik Manvani. Er arbeitet quasi über die ganzen Tech Units mit dem Research Team an den verschiedenen Themen, die wir dort haben.
Und was kann man sich unter Products im Kontext von Smart Infrastructure Buildings vorstellen?
Eigentlich ist es ganz einfach, wenn auch hochkomplex. Wir haben 3 Portfolio-Units. Dort haben wir Fire Safety, Automation und Security. Und an was wir dort arbeiten, ist einmal Hardware-Produkte und Software-Produkte. Und wenn wir uns zum Beispiel den Bereich Fire Safety angucken, hat es dort ganz viel zu tun, natürlich mit Feuerdetektoren, mit Brandmeldezentralen, die hochkritisch sind. Und was ich gerade erklärt habe, ist auch genau darum, wo es geht. Wir haben Hardware und Software und die gehen meistens Hand in Hand.
Das heißt, ihr entwickelt, designt Produkte und Systeme, die sehr wichtig sind, auch für die Sicherheit, aber eigentlich unsichtbar.
Richtig. Es unterscheidet uns ein bisschen von den Tech-Unternehmen. Also bei uns ist Software immer eng mit dem physischen System verbunden. Also wenn man gerade eben die Brandmeldezentrale genannt, wenn man sich die nimmt, die steht zum Beispiel in einem Hotel, irgendwo unten im Keller. Dort sind alle Detektoren, Feuerdetektoren verbunden mit zum Beispiel. Und dafür machen wir dann die Software, die auf der Brandmeldezentrale läuft, aber auch in der Cloud über den Fire Manager, über Building X und auch auf einer Applikation auf dem Handy mit der Fire Connect App.
Das heißt, früher war das alles fest verdrahtet. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie so große graue Schaltschränke aus Aluminium und große Taster und Schalter. Und das macht jetzt jemand einfach mit einer App oder einem Software-Interface.
Nein, das ist immer noch so. Allerdings kannst du jetzt die Brandmeldezentrale zum Beispiel mit der Fire Connect ansteuern. Das heißt, wir haben die Daten, die auf dieser Brandmeldezentrale sind, die von den Detektoren kommen, die werden dann in die Cloud hochgeladen und du kannst dann mit der Fire Connect App unterwegs als Facility Manager zum Beispiel kannst du die ganzen Daten abrufen.
Das heißt, ihr macht nicht Consumer Software oder Consumer Hardware, sondern ist das B2B oder wer sind denn eure Nutzer oder Anwender?
Also es ist wir gestalten für Techniker, Betreiber, Facility Manager oder auch Security Menschen, aber auch natürlich System Engineers. Und bei denen ist es, die Herausforderung ist halt, jeder hat ein anderes Ziel. Die haben andere Risiken, mit denen sie arbeiten müssen. Zum Beispiel auch jemand von der Feuerwehr, wenn es irgendwo brennt und der muss zur Brandmeldezentrale. Und die haben natürlich alle ein anderes mentales Modell, was natürlich die Herausforderungen für die Produktgestaltung nicht gerade minimiert.
Und ist das, also kann man sagen, dass die Leute, die eure Produkte und Systeme bedienen, eine gewisse Form von Fachkenntnisse haben, die im Umgang erforderlich sind? Oder ist das so wie in vielen anderen Branchen auch, dass der Fachkräftemangel es eigentlich notwendig macht, Apps und Interfaces so zu gestalten, als würde es von Leuten bedient, die da noch nie mit zu tun hatten.
Ich gebe mal ein Beispiel, und zwar, das ist die Brandmeldezentrale. Wenn so eine Brandmeldezentrale zum Beispiel in einer Kita steht, muss die eigentlich jeder bedienen können. Das bedeutet, das Personal, was dort arbeitet, muss die bedienen können. Aber auch wenn ein Systemtechniker kommt, muss die bedienen können. Oder wenn ein Third-Party-Mitarbeiter von Siemens hinkommt, der muss die bedienen können. Also da können wir nämlich nicht diesen einen Nutzer sagen, oder wir können nicht sagen, da gibt es einen Nutzer, der das bedient, sondern es sind immer mehrere und die haben natürlich unterschiedliche Fachkenntnisse. Die Mitarbeiter in einer Kita zum Beispiel, die müssen jetzt nicht genau wissen, was eine Topologie ist und müssen nicht genau wissen, wie tief man in dieses Gerät eintauchen kann. Sie müssen aber die Grundbasis müssen sie können und vor allem, was ganz wichtig ist, das ist in einem Extremfall, müssen sie genau wissen, was sie machen müssen. Weil wenn zum Beispiel ein Fehlalarm ausgelöst wird, müssen die Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, die müssen sofort entscheiden können, okay, ich hole die Feuerwehr oder ich hole sie nicht, ich schaue erstmal nach. Weil jedes Mal, wenn die Feuerwehr ausrückt, kostet das natürlich Geld.
Also das heißt, es bleibt dabei, ihr macht komplexe, sicherheitskritische Systeme, die von jedem Deppen zu bedienen sein müssen.
Ungefähr so.
Ist jetzt nicht die leichteste Designaufgabe.
Nein, überhaupt nicht.
Also es ist zumindest nicht besonders shiny oder es ist eigentlich das Gegenteil von Consumer Tech.
Absolut. Also es ist nicht so, dass wir natürlich, also es geht immer noch darum, das einfach zu machen. Ich glaube, das ist Consumer Tech auch. Es muss einfach bedienbar sein, es muss einfach zu verstehen sein. Und vor allem, was ganz wichtig ist, den Leuten muss bewusst sein, was sind die Konsequenzen daraus, wenn ich da etwas betätige, bediene.
Jetzt haben wir auch über Smart Building und Smart Infrastructure gesprochen. Und da kommt man ja sehr schnell auch zum Thema Automatisierung und autonome Systeme. Wenn ich mir jetzt deine Anwendungsfälle so vorstelle, sind das ja Systeme in einer ganz, ganz großen Skalierung, in Gebäuden und industriellen Anlagen. Werden die denn überhaupt noch von Menschen bedient oder welche Rolle spielt denn der Mensch eigentlich in der Bedienung?
Der Mensch spielt eine sehr große Rolle in der Bedienung, gerade was das Thema, wir sind jetzt gerade bei Brandschutz, aber da ist natürlich ganz wichtig, aber auch im Thema Security ist natürlich auch ganz wichtig, dass da ein Mensch steht, der das bewerten kann und dass da nicht im Moment zumindest Maschinen eine Entscheidung treffen, weil wir Menschen können immer noch sehr gut etwas bewerten und können auch die Konsequenzen besser einschätzen.
Das wäre dann so ein typischer Anwendungsfall von Human in the Loop?
Genau, es gibt Human in the Loop und es gibt Human on the Loop. Das sind, glaube ich, jetzt gerade im Moment so gängige Fachbegriffe, die man benutzt dafür. Für uns sind das zwei Begriffe oder zwei Begrifflichkeiten, die wir uns ganz genau anschauen, weil gerade bei uns ist es so, dass wir mit unseren Produkten und auch mit der Hardware zusammen und mit der Software zusammen natürlich gucken müssen, dass der Nutzer das höchste Vertrauen nicht nur in die Hardware und die Software hat, sondern gleichzeitig natürlich in die Zukunft geschaut, auch in die Bedienbarkeit, weil ohne Vertrauen verlierst du auch die Kontrolle. Und das ist halt für uns, gerade bei uns im Geschäft, ist das etwas, wo wir ein großes Augenmerk drauf haben. Wir haben gerade ein kleines Team, was an einem Zukunftsthema von unserer CEO Susanne Seitz arbeitet. Dort arbeiten wir an dem autonomen Gebäude und wie sich dort die User Experience Design verhält. Und mein Kollege zum Beispiel, der Ricardo, der hat sich jetzt schon seit, ich glaube, etwas über einem halben Jahr mit der ganzen AI-Thematik auseinandergesetzt und hat geschaut, okay, wie kann das in einem Umfeld von unseren Produkten, wie kann das aussehen? Was muss man beachten? Wann muss der Kunde quasi in the loop sein? Und wann muss der Kunde on the loop sein? On the loop ist in unserer Sichtweise sogar etwas, was eigentlich nur noch in der Vergangenheit passiert ist. Das heißt, du wirst eigentlich nur noch benachrichtigt. In the loop sind natürlich Themen, da müssen wir reinschauen, okay, was hat das für Konsequenzen? Es geht natürlich auch viel um Sicherheit, es geht viel um Konsequenzen, das habe ich eben schon mal erwähnt. Wenn ich mir zum Beispiel, Fire Safety ist immer so ein guter Begriff dafür, da kann man es sehr einfach erklären. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Krankenhaus habe und die KI zum Beispiel löst einen Feueralarm aus, dann müssen die ganzen Menschen, die da drin sind und die OPs, die OPs müssen gestoppt werden, die Menschen müssen rausgeholt werden. Wenn das aber ein Fehlalarm ist, ist natürlich schlecht. Schlechte Reputation für uns, schlechte Reputation für das Krankenhaus, schlecht für die Leute, die da
gerade halb operiert sind.
Ja, zum Beispiel. Ja, genau. Gut, da gibt's noch Sicherheitssysteme, die damit eingreifen. Aber in Gänze sind das Sachen, die wir uns ganz genau angucken, weil wir wissen, mit dem Design, was wir machen, haben wir eine sehr große Auswirkung, obwohl es eigentlich nur, ich sag jetzt mal, ein Stück Screen ist in dem Sinne. Ne?
Das heißt, die fundamentalen Auswirkungen sind informiert sein oder entscheiden dürfen.
Richtig, ja. Genau.
Und du hast eben gesagt, dass das smarte Gebäude, das autonome Gebäude, wie kann man sich das vorstellen? Was gibt es da so für Anwendungsszenarien oder wie fühlt sich das an? Was macht das Gebäude dann alles von alleine?
Also in einem smarten Gebäude, das ist der Stand, den wir so für heute definiert haben, ist es so, dass wir natürlich überall Sensoren haben, die gewisse Daten erheben und die Daten dann in unsere Software zurückspielen. Das passiert über die Cloud mehrheitlich, oder das ist ja da, wo wir hinwollen. Und wenn wir diese Daten haben, können wir natürlich irgendwann auch sagen, okay, wenn ich mir das ganze Thema vorstelle, das wird autonom, dann gibt es natürlich so Sachen wie, okay, ich habe jetzt die vierte Etage, da sehe ich nur noch, dass da drei Leute drin sind. Wir könnten dort das Licht ausmachen. Heutzutage würde das quasi, heute würde das smarte Gebäude würde mir das sagen und ich als Facility Manager mache das dann. Oder du hast halt Sensoren, die das automatisch erkennen. Dann geht's Licht aus, Bewegungsmelder, das kennen wir auch alle. In einem autonomen Gebäude stellen wir uns das Ganze so vor, dass natürlich, wenn du das so einstellst, dass du das halt gerne haben möchtest, dass wenn da nur noch x Leute auf dem Flur sind, dass dann die Heizung runtergefahren wird, die Jalousien runtergefahren werden, das Licht ausgemacht wird, dann wird das natürlich durch ein smartes Gebäude gemacht. Das autonome Gebäude würde das erstmal selber erkennen. Wenn du in the loop bist, würde er dir das sagen und würde sagen, sollen wir das machen? Dann würdest du das bestätigen. Wenn du das jetzt 4-5 Mal machst, stellen wir uns vor, dass das Gebäude dich fragt, hey, das haben wir jetzt die letzten 4 Male so gemacht, sollen wir das immer so machen? Und dann sagst du, okay, alles klar, das machen wir jetzt so, brauchst mich nicht mehr fragen. So stellen wir uns das vor. Und das kann natürlich, wenn man sich das jetzt, das ist jetzt ein sehr einfaches Beispiel mit einem Flur, aber wenn man sich das in hochkomplexen Gebäuden wie zum Beispiel einer Fabrikhalle oder einem Krankenhaus vorstellt, kann das natürlich für den Facility Manager unheimlich hilfreich sein, weil er diese Arbeiten dann nicht mehr machen muss.
Das bedeutet aber gleichzeitig, dass diese Daten, die da die Sensoren erheben, eigentlich das Gold eures Geschäftsmodells sind. Weil die Verarbeitung, die Software können ja auch LLMs aus dem Silicon Valley machen, aber mit den Daten umgehen und damit dann Aktoren befeuern, das ist doch dann am Ende das, was Siemens ausmacht.
Richtig, genau. Das ist ja nicht nur, also erstmal, was ich glaube, was Siemens auszeichnet, ist das riesige Netzwerk, was wir haben. Das jahrelange Know-how von den Experten, die bei der Siemens arbeiten. Und das, was als nächstes natürlich der Zukunft ist, durch diese Rolle von autonomen Gebäuden, werden wir natürlich auch unheimlich viel Daten-Input bekommen. Also das bedeutet, wir bekommen natürlich mit jeder Interaktion lernen wir auch dazu. Und was auch die Sensoren betrifft, also nicht nur die menschliche Interaktion, sondern natürlich auch die Sensorik von den Hardware-Produkten, die wir haben. Da werden wir ganz viel Daten-Input bekommen und da wird es spannend sein, was wir damit machen. Ich hatte letzte Woche mit unserer CEO Susanne Seitz ein Gespräch darüber. Das fand ich super toll und spannend, dass sie sich dafür interessiert hat, was wir dann auch in Form von Produktentwicklung da machen. Und das ist ein Wettbewerbsvorteil für die Siemens, ganz klar. Ja.
Und ist das nicht auch im Grundsatz, sagen wir mal, auch ein Hebel, den Europa, Deutschland, die Schweiz, den wir haben, weil wir, oder andersrum, wir sehen ja den Verfall von Software. Ich glaube, der SAP-Aktienkurs ist ja dramatisch, Salesforce und so weiter. Also letztendlich all die Software-Dienstleistungen, die durch KI eben bedroht sind, aber diese Art von Datenverarbeitung und direkte Umsetzung, also das, was man vielleicht so Industrial AI nennt, das kann ja eigentlich nicht so schnell nachgemacht werden. Ist das nicht vielleicht auch die einzige Chance, die wir in Europa haben?
Vielleicht nicht die einzige Chance. Ich meine, der Boost durch AI ist natürlich, jeder kann irgendwie ein Stück Software erstellen. So, jetzt flotte ich den Markt mit zum Beispiel noch mehr E-Commerce, Webshops, noch mehr von diesen ganzen Sachen. Die Frage wird sein, glaube ich, wer wird wirklich die richtigen Produkte für die Zielgruppe bauen und wie bekommst du das hin? Ich glaube, AI für uns ist beschleunigt die ganze Thematik und macht es vielleicht einfacher und es wird eventuell auch so sein, dass wir weniger Interfaces haben. Ob das so kommen wird, weiß ich nicht, das ist eine Hypothese. Aber daher wird es umso wichtiger, dass wir die Systemarchitektur kennen, dass wir die Datenqualität auf unserer Seite haben, dass wir aber auch natürlich wissen, okay, was machen wir mit diesen Daten dann im Endeffekt in dem jeweiligen Domainwissen? Und ich glaube, da sind wir bei Siemens auf einem guten Weg, dass wir das, oder gerade bei Siemens Smart Infrastructure Building sind wir gerade auf einem guten Weg, das zu schaffen.
Ja, also KI demokratisiert ja vor allem Expertenwissen, was man nachlesen, sich aneignen und dann skalieren kann. Mhm. Aber dieses spezielle Domänenwissen und dann wirklich auch die Daten aus den konkreten Sensoren, die sind ja das, was wirklich dann den Unterschied macht.
Ja, da muss ich gerade so ein bisschen, also so, ja, man kann sich in alles reinlesen, man kann alles machen. Ich habe, als ich bei der Siemens bei FIRE angefangen habe, habe ich mein erstes Projekt hatte ich mit meinem lieben Kollegen Michael Jentsch, das war nämlich eine Brandmeldezentrale. Und alleine diese zu verstehen und das ganze Umfeld zu verstehen, das kannst du dir klar mit AI, kannst du dir das aneignen wahrscheinlich. Aber bis ins Detail, die Feinheiten, wie die Nutzer das da draußen benutzen und so, das ist schon eine andere Welt. Und da musst du dich sehr stark mit beschäftigen. Es ist hochkomplex, was wir da tun. Und ich glaube, deswegen habe ich eben gesagt, ich glaube, AI ist ein Boost für uns. Es werden Sachen schneller gemacht. Wir werden da mit Sicherheit auch noch, wir sind auch heute noch nicht an den Grenzen angekommen, sicherlich nicht. Es wird in den nächsten 1-2 Jahren wahrscheinlich alles noch schneller. Die Frage ist halt immer, was wird schneller und was willst du erreichen damit? Wir möchten bei uns eigentlich eher das erreichen, dass wir die richtigen Produkte bauen. Dafür musst du immer noch in den Research reingehen. Und da bin ich auch dankbar, dass mein Kollege, der Dominik, sich dieses Thema bei uns super klasse vorantreibt und auch die Michelle Miesel, meine Kollegin, dass wir das Thema UX bei jeder Möglichkeit, in jedem Meeting eigentlich versuchen hochzuhalten. Weil ich glaube, der Differenziator gerade da, wo ist Vertrauen? Vertrauen basiert auf Kommunikation und das schaffst du über Softwareprodukte, wo der Mensch immer noch mit interagieren kann.
Also die UX-Qualität ist entscheidend. Jetzt ist aber natürlich die Frage in diesen autonomen Systemen, wo ist denn da eigentlich noch UX? Also wo erlebt denn ein Nutzer Experience? Wo sind die Interfaces da?
Das ist eine sehr gute Frage. Da sind wir jetzt gerade auch dran, das herauszufinden. Am Endeffekt geht's darum, dass wir natürlich wissen müssen, okay, wo versucht der User auch zu interagieren. Also und wo, wie weit lässt er sich das mit sich machen, dass etwas sozusagen unter der Haube läuft, dass er es nicht mehr sieht. Das wissen wir heutzutage nicht. Da haben wir jetzt mit der ZHAW in Winterthur, starten wir jetzt gerade einen groß angelegten Research, wo wir verstehen möchten, wie Facility Manager zum Beispiel mit AI umgehen, damit wir das auch selber wissen, weil das können wir noch nicht in die Zukunft schauen, ob jetzt zum Beispiel auch, ich sag jetzt mal, Desktop-Applikationen wegfallen, weil es dann nur noch mit dem Handy bedienbar ist, weil du nur noch einen Knopf drücken musst, möchte ich mir nicht anmaßen, nach vorne zu gucken. Das ist eine Hypothese. Ja, also es kann sein, dass es dahin geht, aber der Mensch braucht immer noch diese Sicherheit. Das ist auch ein Kernprinzip von unserer Experience für die Zukunft. Das ist Sicherheit, Kontrolle, deswegen auch Human in the Loop, Human on the Loop. Deswegen beschreibt das, glaube ich, auch jeder so. Wie das Ganze aussieht, das wissen wir noch nicht.
Und wie sieht ganz konkret eure Arbeit im UX-Team aus? Wie viele Leute seid ihr? Was habt ihr für Aufgaben? Welche Produkte macht ihr?
Genau. Ich habe ja anfangs, habe ich ja erzählt, dass wir die drei UX-Heads haben, plus den Dominik, der unseren User-Research-Teil macht. Und wir sind insgesamt, 60, 70 Leute. Es sind jetzt wieder ein paar dazugekommen. Die sind verstreut auf der ganzen Welt. Also wir haben Teams sitzen in Lissabon, in Mailand, in Peking. Wir haben auch eine Kollegin, die sitzt in London. Und wir haben natürlich in Bangalore und in Pune noch Kollegen sitzen. Also bei uns ist alles Hybrid oder eher gesagt mehrheitlich online. Halten wir unsere Meetings ab, weil auch die Stakeholder teilweise alle verstreut sind. Also meine Kollegin, die Bea, die arbeitet auch viel mit Amerika zusammen. Und da bleibt es nicht aus, dass du halt alles über Teams machst. Wir sind seit 1,5 Jahren, würde ich jetzt mal behaupten, haben wir uns bei Siemens Smart Infrastructure Buildings so etabliert, dass wir den Begriff UX auf ein anderes Level gehoben haben. Also das bedeutet aus der Historie raus, wir hatten eigentlich nicht so dieses Vertrauen. Da sind wir wieder bei Vertrauen. Mhm. Wir hatten nicht das Vertrauen von den Stakeholdern. Die wussten auch nicht ganz, was wir machen. Und da bin ich auch dankbar, dass die Kollegen und Kolleginnen bei uns im Team das alles so toll mitgemacht haben. Wir haben, wenn es wo immer nur ging, auch erklärt, was wir machen, was für ein Business Impact wir haben. Also, dass wir mit unseren Entscheidungen, die wir oder mit unserer Arbeit und den daraus resultierenden Entscheidungen zum Beispiel Entwicklungsaufwand reduzieren können, weil wir müssen es nicht 2-3 Mal machen. Ja, da sind wir immer noch nicht bei 100%, so wie ich es gerne hätte, aber da arbeiten wir drauf hin. Oder wir schauen uns die Informationsarchitektur zum Beispiel ja von Produkten an, wo wir die Produkte dann auch richtig aufstellen, damit die halt zukunftsträchtig sind, weil bei uns ist es so, Produkte werden bei uns, wenn wir die bauen, die bleiben teilweise 10, 20 Jahre. So. Und da muss man natürlich auch ein bisschen noch weiter in die Zukunft arbeiten.
Und konkret zur Gestaltung dieser Interfaces. Das heißt, das sind native Apps, Web-Interfaces, genau. Voice-Interfaces.
Ja, unter anderem. Unter anderem, genau. Also was wir haben, wir haben Mobile-Apps, ne? Wir haben Web-Applikationen, wir haben auch Desktop-Applikationen. Und in dem Team von der Bea ist auch ein Projekt, da arbeiten wir an einem Controller-Interface, was ja ist wahrscheinlich so groß wie ein bisschen größer als die kleine Fernbedienung von Apple. Also ein sehr kleines Display, das machen wir auch. Und wo wir noch nicht so viel Erfahrung haben, sind jetzt so Voice-Interfaces. Also wir haben schon Applikationen, die machen auch Voice. Aber da sind wir jetzt noch nicht so stark drin.
Das heißt, früher gab es ja so Sicherheits- und Brandmeldezentralen, große industriellen Anlagen. Das waren ja so Riesenkabinen, wo dann so ganz viele Taster.
Ja, richtig.
Also stellt man sich vor, dass da jetzt einer in einem grauen Kittel sitzt und sagt, hey Siemens?
Ja, das haben wir noch nicht. Das hat auch immer was mit den Regulatoren zu tun. Also zum Beispiel bei der Brandmeldezentrale, die du gerade angesprochen hast. Da gibt es vom VDS, der übrigens hier in Köln sitzt, gibt es starke Einschränkungen, was auch das ganze Design anbetrifft. Welche Farben wende ich an? Also wir haben ein Designsystem, was unsere Kollegen André Fischbach und die Daniela machen, zusammen mit einem anderen Team. Die sind in einer anderen Organisation angehängt, die waren mal bei uns. Die machen, das nennt sich, das Team heißt Simple und unser Element Design System ist bei denen verortet. Und da versuchen wir eigentlich das natürlich, wenn es geht, immer das Design System zu nutzen, weil wir wollen natürlich nicht alles neu erfinden. Wir wollen auch das, was David Swart, der leitet das größte UX-Team bei uns bei Siemens, auch immer sagt, es ist natürlich so, die Produkte müssen erkennbar sein. Und Siemens hat natürlich durch die verschiedenen Business Units etliche Produkte. So, und was wir halt machen wollen, ist durch das Designsystem, es gibt eigentlich zwei sehr große davon, das ist iX und Element, wollen wir es natürlich schaffen, dass die Experience über die App, über die Webplattform, über die Desktop-Applikation oder auch solche HMI-Displays, die dann natürlich in irgendwelchen Brandmeldezentralen oder in irgendwelchen anderen Gerätschaften drinstecken, Maschinen, dass die natürlich in irgendeiner Art gleich sind.
Aber braucht man dafür noch ein Designteam?
Braucht man ja.
Kann das Google Stitch nicht in 3 Sekunden?
Kann es leider nicht, haben wir ausprobiert. Also nicht mit Google Stitch. Ich komme nochmal zurück. Du brauchst das Domainwissen und die Komplexität einfach dahinter. Die ist riesengroß. Du musst immer noch genau wissen, wie bedient das jemand? Wie macht das ein Nutzer vor Ort? Und du hast teilweise steht eine Brandmeldezentrale zum Beispiel ganz unten irgendwo im Keller, wo du kein Internet hast. Du musst aber trotzdem, wenn du das ins Laufen bringen möchtest, brauchst du dafür eine Lösung, dass du das ohne zum Beispiel das Internet machen kannst.
Okay, das heißt, für eure Designer in eurem Umfeld hat das Design eine sehr analytische Rolle, eine interpretierende Rolle. Also genau das, was Maschinen nicht so gut können, Kontext verstehen. was macht der Nutzer? Also das Konzeptionelle ist auf eine Weise stark und genau. das produktionsorientierte, skalierende ist eher im Hintergrund. Du hast so oft das Wort Kontrolle und Vertrauen erwähnt. Also
ja, würde ich nicht so sagen. Also wir haben natürlich auch Kollegen, die, es gibt jetzt ein, es wurde jetzt letztens auf der Light and Building präsentiert. Da haben wir einen Agenten vorgestellt, der dir hilft, zum Beispiel, wie man Produkte von uns instand setzt. Also wie implementiere ich die? Wie kriege ich das da rein? Was muss ich machen, wenn ich vor dem Problem stehe? Das haben wir natürlich auch. Das muss aber trotzdem immer noch mit dem Hintergrund gestaltet werden, dass wir, ich hatte eingangs von den verschiedenen Nutzern erzählt, wir haben ja nicht nur diese verschiedenen Nutzergruppen, sondern wir haben ein Problem bei uns, und zwar sind es die die Experten, die sterben langsam aus. Also diesen Fachkräftemangel, den haben wir ja auch. Ja. Und jetzt hast du zum Beispiel in der Gestaltung unserer Produkte hast du jetzt viele Leute, die sind highly skilled. Und da haben wir zum Beispiel im Research auch schon rausgefunden, dass die, wenn die mit der KI arbeiten, eigentlich gar nicht so viele. Bei KI ist ja immer das Problem, du kriegst so 1000 Antworten. Ne? Also du kriegst so ein halbes Buch da ausgespuckt. Und was die aber sagen, die wollen das gar nicht, aber die haben gesagt, was super wäre, ist, wenn dann jemand ist, der nicht so erfahren ist wie die, dass die das eigentlich besser nutzen können, um auch zu lernen. Also das heißt, die Lernkurve würde hochgehen. Und wie man das gestaltet, geht eigentlich nur, wenn man sich anguckt, okay, wie nutzt der Kunde das? Wie interagiert er auch damit? Also es ist ja auch noch so eine Sache, wie interagiere ich mit künstlicher Intelligenz? Und das sind Sachen, glaube ich, die kann, weil eine AI kann immer nur in die Vergangenheit schauen. Die kann nicht nach vorne gucken. Und die ja, hilft uns
und wahrscheinlich. Und nur den Durchschnitt vom Durchschnitt vom Durchschnitt
richtig,
produzieren, weil
genau,
es ein statistisches
richtig,
Verfahren
genau,
ist.
Richtig, richtig. Das hilft uns sicherlich auch, ich will es gar nicht so verteufeln, aber es hilft uns sicherlich in einer gewissen Art und Weise, unsere Arbeit auch schneller zu machen. Also ich hatte eben mal ja kurz das Team vorgestellt, was wir so machen. Und ich meine, wir sind 60 Designer und ich glaube insgesamt, letztens, als ich nachgeguckt habe, es arbeiten 4.500 Leute bei Smart Infrastructure Buildings. Das ist natürlich, die Ratio ist da sehr klein, es ist ein sehr kleines Team. Und uns kann das natürlich nur helfen, ne? Dass wir gewisse Themen in dem Designprozess, den wir haben, wenn wir das richtig einsetzen, dass wir da natürlich produktiver werden.
Ja. Ja. Vielleicht zwei Fragen zum Abschluss. Das eine ist, wenn ich 25 Jahre alt bin und gerade mein Designstudium abgeschlossen habe und Nummer 61 bei euch werden will, was muss ich da können?
Ich glaube, wichtig ist, weg von diesem ganzen shiny Dribble-Zeug. Das hatten wir ja damals bei der Deutschen Telekom eigentlich schon. Ich glaube, man muss sich wirklich reinknien und Systeme verstehen. Ich glaube, das ist so das Wichtige. In was für ein Umfeld begebe ich mich dort? Womit kann ich dann schon vorher punkten, wenn ich mir gewisse Themen durchgelesen habe? Gerade was diese ganze Technologie bei uns betrifft, weil bei Siemens passiert gerade sehr, sehr viel. Keine Angst vor Komplexität haben ist noch so ein Thema, weil es ist alles komplex. Und ich glaube,
du hast jetzt schon mehrfach gesagt, dass es eigentlich darum geht, diese komplexen Systeme überhaupt zu verstehen, genau. Um sie für jemand anderen verständlich zu machen, der zum Teil sehr wenig Vorwissen hat.
Richtig, genau, richtig. Und ich glaube, für junge Designer ist es so, man muss sich, glaube ich, wirklich weggehen und ob ich jetzt Figma kann oder nicht, das wird in Zukunft, das ist total egal. Ja, also welches Tool nutze ich, das wird, glaube ich, egal. Ich glaube, wichtig ist, zu wissen, was ist gutes Design, weil gutes Design wird erstmal weniger. Das kann man vielleicht sagen. Und wenn es so wird, wird es aber umso wirksamer.
Also du meinst weniger im Sinne der Quantität, weil es weniger Interfaces gibt, obwohl wir vielleicht eigentlich mit digitalen Technologien durchdrungen sind, aber die Interfaces reduzieren
sich.
Ich glaube,
im ersten Moment wird der erste Moment wird immer weniger. Aber dass du immer noch ein Fallback brauchst, dass du, wenn du reingehst und sagst, okay, ich gehe jetzt in das Interface rein und möchte das durchdringen und verstehen, das brauchst du heute immer noch. Du kannst nicht einfach sagen, da gibt es irgendwie, sag jetzt mal, ein Feed an irgendwelchen Informationen und ich komme da aber nicht weiter. Das ist wieder das Human-in-Human-on-the-Loop-Prinzip. Das muss es schon geben und dafür brauchst du immer noch Design. Aber wie gesagt, ich glaube, in täglichen Doing wird es weniger, aber immer wirksamer. Und da ist es für junge Menschen, glaube ich, ganz, da muss man ganz genau verstehen, was ist gutes Design, wie sieht gutes Design natürlich aus, aber in erster Linie, wie, was macht das mit meinem Gegenüber, welches Problem löst es, welche Jobs to be done müssen gemacht werden von dem Nutzer. Und nicht einfach sagen, okay, ich baue jetzt einen coolen Screen, der halt, ich sag jetzt mal handwerklich vielleicht, ja, in erster Linie gut aussieht, das ist auf jeden Fall schon mal sehr viel wert, aber wenn ich damit kein Problem löse, bringt das keinem was.
Vielleicht beantwortet das ja auch die zweite und letzte Frage, die ich dir stellen wollte, nämlich was so dein persönlicher Design-Belief für die nächsten 5 Jahre ist. Du hast ja eigentlich gerade ein bisschen beschrieben, dass Designer viel mehr auch Informationen kuratieren müssen, die richtigen zur richtigen Zeit. Kann die KI das nicht auch?
Ich glaube nicht, weil wie gesagt, die KI macht das immer basierend auf der Vergangenheit. Ich glaube, was wir unterschätzen alle, ist dieser menschliche Faktor, der macht ganz viel aus. Und wir können immer noch Sachen viel, viel schneller erkennen. Also ich habe letztens einen Podcast gehört, da hat jemand gesagt, dass eine KI, wenn sie hinfällt, braucht sie x-mal, um zu kapieren, wie man fällt. Wenn so ein kleines Kind, was irgendwie 2, 3 Jahre alt ist, kriegt es jetzt nicht mehr genau hin. Dass wenn das Kind dann hinfällt, dann weiß es genau, wie es gefallen ist. Beim nächsten Mal fällt schon und dann geht das halt alles schneller. So. Und ja, da werden wir vielleicht auch irgendwann hinkommen. Aber ich glaube, ich bin felsenfest der Überzeugung, dass Menschen können für Menschen immer noch sehr, sehr gute Dinge bauen. Und ich bin nicht der Meinung, dass KI kann das bestimmt, kann da helfen. Ja, aber am Ende muss es immer noch jemand sein, der sagt, das ist gut oder das ist schlecht.
Also die Empathie, das sich hineinversetzen in denjenigen, der es benutzt und dann das kontextualisieren und die richtige dechiffrieren der Elemente, die dann bei demjenigen, der es benutzt, das Gefühl von Sicherheit und Vertrauen erschafft.
Genau.
Bleibt was bei Siemens erstmal noch von Menschen gemacht wird.
Erstmal noch, ja genau, richtig. Sehr gut. Erstmal, wie gesagt, ich will das Ganze nicht verteufeln, aber ich glaube,
das ist ja eigentlich der
Punkt. Es ist ja genau das Gleiche, ne? Also ist so ein bisschen das, entschuldigen diesen Wortlaut jetzt gerade, aber das ist immer dieses Shit in, Shit out, ne? Also da muss ja auch jemand sein, der muss das bewerten können, der muss das reingeben, das muss natürlich alles passieren. Und ich finde auch, KIs ist ein super Boost irgendwie in der Produktivität, wenn richtig angewendet, ja. Aber ich glaube halt, wo es hingeht oder wo mein persönlicher Designglaube, wie gesagt, hingeht, ich habe das eben gesagt, ich glaube, das wird alles wirksamer. Und ich meine, wo willst du dich unterscheiden, ne, am Markt? Du unterscheidest dich immer mit sehr guten Produkten. Da spielt super viel rein. Die Datenqualität. Wie verkaufen wir das? Wie ist der Service? Wie gehen wir mit großen Fehlern um? Das sind alles Themen, die, glaube ich, da auf diese... Wir als Designer denken ja immer, es ist die UX, die alles super macht und so. Und in der heutigen Zeit wissen wir alle, wer die Daten gut zusammenkriegt, der hat auf jeden Fall schon mal die halbe Miete. Oder wenn nicht sogar mehr. Die Daten, das ist das, was dann im Endeffekt den Unterschied macht. Wir als Designer, wie gesagt, wir können das schaffen, dass auf die lange Sicht gesehen die Kunden unsere Produkte wertschätzen, gerne damit arbeiten und das nach vorne bringen. Und dieser Austausch, meiner Meinung nach, es freut sich immer noch jemand, wenn jemand mit einem Menschen redet, als mit einer Maschine. Natürlich, wenn ich jetzt irgendwie bei einer Versicherung, wenn ich da jetzt anrufe und ich hänge da irgendwie eine Stunde in der Warteschleife, wäre es natürlich schön, ich hätte da jetzt jemanden, hätte da jetzt eine AI-Stimme da dran und die würde mir auch wirklich helfen. Das wäre natürlich toll. Aber ich glaube, dass im Endeffekt immer noch, wenn es gerade im B2B-Bereich geht, dass man immer noch diese Vertrauensbasis und das ist, dass ein Mensch das beurteilt hat, ein Mensch ist dabei, das ist natürlich etwas, was wo ich glaube, das wird immer noch bleiben. Ne?
Cool. Danke, Matthias.
Danke, Philipp.
Ich glaube, wir sind am Ende unserer Folge. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich habe Spaß gehabt und ich habe auch gelernt, dass selbst in autonomen Umfeldern und hochautomatisierten Systemen offensichtlich doch der Mensch den Unterschied macht, ob es für Menschen gut zu bedienen ist. Zumindest an den Stellen, wo der Human on the Loop ist.
Das war der Design Perspectives Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und beim nächsten Mal wieder dabei seid. Falls ihr Fragen habt oder Kritik loswerden wollt, schreibt uns einfach eine Mail an podcast@gdc.de.